Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.qs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn QS24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, in den letzten Wochen hatte ich mal einen Gast da, der Hans Rausch. Und dieser Hans Rausch hat uns unglaublich vieles über Corona erzählt, über Medikationen, die innerhalb von Wuhan verteilt wurden. Ich möchte Ihnen kurz die Reputation von Hans Rausch noch kurz erklären. Er ist Biologe, er ist Chemiker, er ist Gastprofessor an der Universität in China, langjähriger Dozent an der Fachhochschule in Deutschland, in Isny. Er hat eine Goldstandard entwickelt, die heute auf 3000 Stoffe akzeptiert werden weltweit. Die Behörden kennen ihn eigentlich alle diesbezüglich und die Industrie wie Pharmafirmen sind seine Kunden. In China und Japan gehört er zu den führendsten Wissenschaftlern überhaupt. Er ist stellvertretender Bundesobmann am Deutschen Normungsinstitut DIN, amtlich anerkannter Sachverständiger im Arzneimittelrecht und Gegengutachter bei Rechtsstreiten. Also er ist ein absoluter Fachmann, der Hans Rausch. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans. Danke, dass du wieder da bist.
Hallo und es freut mich, dass wir wieder uns um interessante Themen miteinander diskutieren können und
sehr
uns
gerne
unterhalten können.
Seit wir angefangen haben, eigentlich über Wuhan zu sprechen und über Lösungssysteme, die dort funktioniert haben. Dazu, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nehmen Sie sich bitte die Zeit und schauen Sie sich diese Sendung nochmal an. Was hat Wuhan richtig gemacht? Sie ist auf YouTube, auf QS24.tv, auf dem YouTube-Kanal online. Schauen Sie sich bitte diese Sendung an. Es ist meiner Erachtens die bedeutendste Sendung, die ich hier in QS24 hier machen durfte. So, und darum möchte ich einfach nochmals weiter reden, weil hier sitzt jemand, der Erfahrung hat in diesem ganzen Gebiet und so viele Fragen beantworten kann, die ich sonst noch niemanden stellen durfte. Gehen wir in den Coronavirus bitte rein. Warum wirkt denn dieser Corona-Wirkung so stark negativ auf unseren Körper?
So, es ist eine schwierige Frage, muss man dazu sagen, weil wir wissen eigentlich noch viel zu wenig. Das heißt, in der Kürze der Zeit, ich muss natürlich jetzt auch dazu sagen, die erste Erwähnung, der erste Nachweis dieses Coronavirus ist im November 2019 passiert. Also das heißt,
in Spanien, oder?
Nein, in China selber. In China. Er ist seit November als eigenständige virale Erkrankung bekannt und wurde in dieser Anfangsphase massiv unterschätzt. Muss man auch ganz klar dazu sagen, man hat ihn gesehen und hat eigentlich das Risikopotenzial, dass sich daraus eine Pandemie entwickeln könnte, eigentlich nicht sofort erkannt. Muss man dazu sagen, das Problem dürfte eines gewesen sein, ich kann es nur, ich sage jetzt einmal, postulieren, ohne es belegen zu können, dass viele, die den Virus aufgenommen haben, keinerlei Symptomatik erzeugt haben. Das heißt, es ist eigentlich in der Anfangsphase wenig starke Erkrankungen und die anderen hat man ja nicht als krank erkannt. Möglicherweise, das ist auch noch nicht klar, waren das aber trotzdem Virusweiterträger. Also die im Grunde zur Verbreitung mit beigetragen haben, ohne selber von sich den Eindruck zu haben, dass sie erkrankt sind. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ja gehört, dass in deutschen Schlachtbetrieben große Infektionszahlen nachgewiesen wurden und die allermeisten dortigen sagen, ich habe nie was gemerkt. Ich habe keine Symptome. Ich weiß nicht, warum ich krank sein soll. Ich merke ja nichts. Und das ist das ganz, ganz gefährliche Geschichte. Das heißt, wir haben Virusträger, die selber von sich gar nicht den Eindruck haben, krank zu sein.
Ja.
Die möglicherweise aber trotzdem im Langzeitbereich Lungenschäden ausbilden, also Veränderungen des Lungengewebes, obwohl sie eigentlich subjektiv selber sich gesund fühlen.
Und das ist eben ziemlich
dramatisch.
Und
das ist eine trügerische Ruhe. Das ist eine hochgefährliche, trügerische Geschichte. Dass man, und das sorgt natürlich auch vielfach dazu, dass man solche Geschichten auch unterschätzt. Ich merke ja nichts. Die allermeisten merken nichts davon.
Ja, ich meine,
können
ich habe
aber trotzdem bereits infiziert sein.
Ja.
Und wir haben nach meiner persönlichen, subjektiven Einschätzung aber auch erzwungen durch die Verfügbarkeitsgeschichte eigentlich nie die Möglichkeit gehabt, flächendeckend zu sehen, wer ist Virusträger und hätte den dann selektiv isolieren können. Sagen wir so, wir haben bis zum heutigen Tag ja die klassische Herangehensweise, wir warten, bis jemand stärkere Symptomatik zeigt, weil zuerst heißt es auch, das könnte ja ein Schnupfen sein, das könnte ja was Einfacheres sein. Und erst wenn sich stärkere Infektionszeichen, Symptome zeigen, wird erst mal gemessen.
Ja, also das
Präventionsgedanken kennen wir gar nicht. Allermeisten nicht. Wir verstehen bis zum heutigen Tag nicht, wer ist wirklich Virulenzverbreiter.
Ja.
Also das heißt, es kann jederzeit auch sein, dass signifikant theoretisch Gesunde auch zur massiven Weiterverbreitung im Grunde als Virusverbreiter dienen. Das heißt, wir haben im Moment ein sehr unausgegorenes System. Auch die Warn-App erkennt nur Leute, die aktiv gemessen sind, von denen wir wissen, dass sie Virusträger sind. Die still, also Latenzträger sind, die sehen wir alle nicht. Die waren ja auch nicht erfasst. Das heißt, es kann sein, dass ich mit 100 in Berührung komme, die den Virus in sich tragen, aber nichts wissen. Und ich meine, ich bin allem Risiko aus dem Weg gegangen. Das Risiko mag aber trotzdem da sein. Wir verstehen noch zu wenig. Wir müssen jetzt zurückgehen, was haben wir mit den Viren, was charakterisiert den Coronavirus. Der Coronavirus hat eines, er ist ein behüllter Virus, was schon mal ganz schön ist. Also wir brauchen dazu vielleicht auch mal ein Bildchen. Also es gibt unterschiedliche Virustypen. Es gibt Viren, die haben eine Hülle. Es gibt Viren, die haben keine Hülle. Die sind weniger angenehm. Da kann man zum Beispiel, hätten wir gar keine Chance mit der Impfung oder mit der konventionellen Impfung, weil sie eben keine Hülle besitzen. Und dann geht es dran, wie ist die biochemische Zusammensetzung von dem Virus? Wir haben Viren, die haben DNA, also im Grunde Erbinformationen vergleichbar wie der Mensch hat.
Ja.
Wir haben Viren, die haben RNA. Wir haben bei denen, müssen wir auch noch unterscheiden, haben sie einsträngige oder doppelsträngige RNA. Wir haben jetzt beim Coronavirus, wie wir auf dem Bild dann sehen, einen typischen Vertreter der einsträngigen RNA-Viren mit Hülle. Also das heißt, es gibt im Grunde dann eben Interventionswege. Man kann über Immunisierung, und es ist vieles auch gesprochen worden über Herdenimmunität.
Ja.
Also wenn Leute sich einmal angesteckt haben, Antikörper bilden. Wir haben jetzt in letzter Zeit diskutiert, dass selbst Haustiere angesteckt waren. Wir haben aus Italien Messdaten, dass in Corona-Haushalten auch Hunde und Katzen den humanen Coronavirus Antikörper dagegen bilden, also scheinbar den Virus eigenständig bekämpft haben, ohne möglicherweise Symptome zu haben. Die eine Horrormeldung, auch Hunde sterben an Corona aus den USA, würde ich eher in die Gruppe der Schauermärchen setzen, weil bei kritischer Nachfrage bei dem einen Fall hat sich herausgestellt, dass der Hund an einer Tumorerkrankung verstorben ist und man hinterher festgestellt hat, er war auch Corona-positiv. Also daraus abzuleiten, der Hund stirbt an Corona, lassen wir einfach mal auf der Seite. Wobei, das heißt nicht, dass ich Tiere nicht als relevant erachte, aber wir sollten uns auf den Fokus mal besinnen. Wir haben also Single-Strang, einzelsträngige RNA-Viren mit Hüllen. Und da haben wir eben, wenn so ein Virus eine menschliche Zelle befällt, was passiert denn da? Das heißt, der Virus, der eben die oberen Atemwege anfällt, und da unterscheide ich jetzt nicht, welcher Krankheitstyp, der muss, weil er ja keinen eigenen Stoffwechsel besitzt und sich selber nicht fortpflanzen kann, ja, den Wirt missbrauchen, also umpolen, und der Wirt in dem Fall ist der Mensch. Das heißt, wir haben Viren, die die Lunge befallen. Das heißt, auf der Oberfläche der Lungenzellen dockt dann dieser Virus durch entsprechende Eiweißstrukturen an und modifiziert diese menschliche Zelle dahingehend, dass sie im Grunde seine Erbinformation, wir haben vorher gehört, diese RNA in die Zelle reinlässt und diese RNA plus ein paar Grundproteine, die dieser Virus mitbringt, sorgen dafür, dass sie die menschliche Zelle kapert, wie bei einem Piraten, und umpolt. Also aus einem Handelsschiff wird ein Piratenschiff, weil es die Piraten gekapert haben. So ähnlich macht es der Virus. Der Virus kapert die Zelle, zerstört den Stoffwechsel in der Zelle in dahingehend, dass die Zell-, also humanzelleigenen Stoffwechselprozesse zerstört werden. Die daraus resultierenden Baustoffe, die dann frei werden, werden dann als Baustoff, als Rohmaterial für die Vervielfachung des Virus verwendet. Also das heißt, Eiweißgrundstrukturen, sprich, wenn ich Eiweiße zerstören muss, brauche ich Proteasen. Diese sind dann dafür da, um kleine Bauteile, also sprich Aminosäuren, Peptide zu generieren, die der Virus wieder braucht, um viele Kopien von sich selber in dieser Wirtszelle anfertigen zu lassen. Also der Virus selber kann das nicht. Er gibt nur Erbinformationen in die menschliche Zelle rein, ja, polt sie komplett um, um dann ein, ich sage jetzt mal, Brutapparat aus der Zelle zu bauen, um von sich selber eine große Vielzahl an identischen Kopien zu generieren.
Also es ist eigentlich ziemlich dramatisch.
Es ist ja eine ziemlich dramatische Geschichte, sagen wir so. Die Erstinfektion ist immer ganz harmlos, weil ein paar infizierte Zellen im Körper, die hast du ständig. Aber wenn ich aus einem Virus, also einer befallenen Zelle, plötzlich, ich sage jetzt einmal eine fiktive Zahl, in der Regel liegt sie noch höher, 10.000 Kopien machen kann, dann habe ich spätestens nach kurzer Zeit, wenn die wieder aus der Zelle ausgeschleust werden, 10.000 Viren, die dann wieder andere Zellen, nämlich potenziell 10.000 weitere Zellen infizieren. Und das Ganze geht dann exponentiell nach oben.
Aber gestatte mir eine Zwischenfrage.
Ja, immer.
Die Leute, die ja infiziert waren und es nicht gemerkt haben, da kann das nach wie vor weiter vor sich her bruten, oder?
Könnte sein. Ich sage ja, wir wissen noch viel zu wenig eigentlich über dieses Infektionsgeschehen bei Leuten ohne klassische Symptomatik.
Aber du hast mir auch gesagt,
Tatsache, dass sie Langzeitschäden haben, zeigt aber, dass sie vermutlich sehr wohl einiges noch weiter brüten und aber auch weiter verbreiten können.
Dann. Wird das hier in der westlichen Welt hier bei Infizierten behandelt nachhaltig, dass diese Infizierten diese Brut?
Ja, wir kennen sie ja gar nicht. Wir sehen ja die ganzen Leute nicht, die keine Symptomatik zeigen.
Ja, klar.
Das heißt, wir haben vermutlich, also es sind Zahlen im Raum, die ja nie in irgendeiner Weise bisher statistisch sauber selektiv erfasst sind. Ja. Die einen sprechen von 80%, die man nicht kennt, und die anderen sprechen von bis zu 95%. Also das heißt, diejenigen, die man isolieren kann, weil man sie als Krankheitsüberträger, dadurch, dass sie starke Symptomatik zeigen, findet, weil sie Symptome ausgeprägt haben, sind die Spitze vom Eisberg. Und möglicherweise haben wir viel mehr Verteilerpersonen, die von sich selber gar nicht wissen, dass sie sind, aber natürlich auch Risiko für die Allgemeinheit darstellen.
Ich habe mich immer gefragt, die ganze Welt macht einen Lockdown und aufgrund den Informationen, die uns eigentlich gegeben wurde, habe ich nie die Rechtfertigung davon gesehen. Heute schon. Heute, dank deiner Information heute, sehe ich auch die Ernsthaftigkeit dahinter, was ich leider ein bisschen naiv so nicht gesehen habe. Aber lass mich bitte zwei Punkte bringen, die ich immer wieder aus anderen Kreisen höre. Erstens, dieser Test sei, sagt man, zwischen 50% und 80% Kaffeesatz lesen. Stimmt das oder ist das auch Hokuspokus?
Also sagen wir so, ich werde mich nicht dazu durchringen, jetzt da eine pauschale Antwort drauf zu geben. A, es gibt zig Hersteller von zig Tests, die unterschiedlich gut oder schlecht sind. Und es gibt zwei komplett unterschiedliche Erkennungssysteme. Das heißt, ich habe entweder einen Test, der die Erbinformation nachweist. Das ist eigentlich ein Test, mit dem man hinterher statistisch erfassen kann, war jemand erkrankt oder war er nicht erkrankt. Also mit dem kann ich eigentlich mehr oder minder eine Akuterkrankung fast schon gar nicht sehen. Das heißt, den kann ich erst einsetzen, wenn das meiste schon gelaufen ist. Während die anderen sind Tests in der Akutphase. Und man muss natürlich eines sagen, wenn man solche Tests entwickelt, hat man natürlich zwei große Kriterien als Entwickler im Hinterkopf. Wie schlimm ist es, wenn ich jemanden nicht finde, der positiv ist? Das ist schlimm, weil der könnte ja als Virusverteiler wieder zig Personen anstecken. Ja. Also war das immer für den Entwickler das höchste Gut. Möglichst jeden sicher zu identifizieren, der es hat. Ja. Auch mit dem Risiko, dass ich Leute als positiv deklariere, die ihn nicht haben, nur um sicher zu gehen, dass nicht einer durchschlüpft, der ihn hat. Also man muss es aus der epidemiologischen Sicht natürlich auch verstehen, dass es nicht Böswilligkeit oder Schludrigkeit war, sondern man hat klar, man definiert immer einen Fokus. Und der Fokus muss heißen, in einer Pandemie, ich muss eigentlich jeden, den ich schon mal beim Testen habe, sicher ausschließen können.
Ja, jetzt habe ich es auch verstanden.
Und das andere ist dann Kollateralschaden, dass auch möglicherweise andere dann positiv getestet waren, die gar nicht positiv sind. Man muss natürlich auch immer eines sagen, es gibt ja nicht nur einen Coronavirus. Wenn ein anderer Coronavirus sehr ähnliche Kennstrukturen zeigt, ist es die Wahrscheinlichkeit einer falschen Kreuzreaktivität immer gegeben.
Ja, das hast du mal gesagt, dass ja in Italien ein anderer Coronavirus war als in Ischgl oder in Deutschland.
So.
Jetzt noch die andere Frage. Du erklärst mir so viel, dass alles plötzlich klar wird, die Reaktionen, die wir hatten. Aber
hoffentlich.
Weil ja das eben nicht erfolgt ist, meiner Erachtens so deutlich, hat sich ja in den Verschwörerkreisen ja unglaublich viele Geschichten etabliert, die erzählt werden mit großem Enthusiasmus.
Was ich eigentlich als negativ empfunden habe, ist, dass viele sich bemüßigt gefühlt haben, sich über Corona auszulassen, aber wirkliche Hintergrundinformationen nicht wirklich kommuniziert worden sind. Das heißt, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie Halbwissen dann als Master Dinge heranzuziehen. Das ist ja hochgefährliche Geschichte. Ein normaler Wissenschaftler, sagen wir mal so, ich muss auch immer wieder mit mir selber ringen. Und du hörst vielfach von mir, dass ich sage, ich lege mich da ungern fest. Ein Wissenschaftler versucht zuerst, Basisdaten zu generieren, die sicher sind, um vor einer Aussage eine gewisse Wissensbasis zu haben. Das heißt, einen Wissenschaftler, einen wirklichen Wissenschaftler, der auf dem Gebiet arbeitet, auf eine gewisse Aussage festzulegen, dürfte äußerst schwierig sein. Das heißt, es war natürlich viel einfacher, Leute zu animieren, etwas dazu zu sagen, die gar nicht aus dem tiefen wissenschaftlichen Umfeld kamen. und damit natürlich aber auch viele Sachen so nebulös nur im Raum standen.
Mhm. Aber ich meine, selbst dieser erfahrene Wissenschaftler, der Herr Bhakti zum Beispiel, auch ein Immunologe, Virologe, spielt ja diese Geschichte um Corona auch ziemlich stark runter seine normale Grippe. Und von dir höre ich natürlich genau das Gegenteil.
Ja, ist sagen wir so, wir haben lokal Symptomatiken, die sich nicht allzu sehr von einer Grippe unterscheiden. Mhm. Wir haben aber auf der anderen Seite auch mit demselben Virus, nicht dem gleichen. Ne? Mhm. Da haben wir die Varietäten, die Modifikationen, die entsprechenden Veränderungen, Virenausbrüche, wo wir massiv andere Symptomstärken haben. Also das heißt, das Glück, dass wir hier in einer Region sind, wo uns wenig passiert. Ich kenne auch Kollegen, die eine Äußerung tun und sagen, möglicherweise haben wir schon 4 Wellen durch und wir haben es nur nicht gesehen.
Was aber nicht bedeutet, dass keine Wirkungen daraus entstehen.
Ja, wir haben also jetzt nur eines zurück. Wir haben 18, 19 10.000 Tote in Deutschland gezählt mit Erkrankungen der oberen Atemwege, die aber nachweislich nicht Influenza waren. Mhm. Also das heißt, wir haben Tote gezählt, haben Influenza ausgeschlossen und gesagt, die sterben an irgendwas, aber wir wissen es nicht. Jetzt wissen wir, dass es auch Corona gibt. Wer sagt denn, ob man nicht vielleicht da schon irgendeine Vorform, eine veränderte Form oder Ähnliches gehabt haben? Im Moment hat das noch keiner wirklich angeschaut. Mhm. Also die Zahl von 10.000 Toten schockiert ja trotzdem. Sagen wir so, und klar. 10.000 Tote haben und nicht wissen, an was sie gestorben sind, ja, ist auch nicht lustig.
Ja, ja.
Also insofern... das führt dann wieder auch in Wissenschaftlerkreisen mal zu solchen Äußerungen. Mhm. Es könnte ja sein, dass wir das Zeug schon mal hatten. Könnte aber auch dann in der Konsequenz dazu führen, dass wenn das Ganze schon mal in einem gewissen Maß in der Bevölkerung kursiert hat, ohne es genauer zu spezifizieren, dass wir eine gewisse Grundimmunität schon mal haben. Das heißt, das, was wir jetzt als bereits, der hat Corona gehabt. Sagt ja nicht, hat er Corona jetzt in den letzten 9 Monaten gehabt? Seit November? Oder hat er es von vorher schon?
Klar.
Wissen wir alles nicht. Mhm. Sagen wir mal so, ich habe jetzt Stimmen aus Italien, die sagen, Corona war schon viel früher in Italien.
Mhm. Ja, in Spanien habe ich es auch schon gehört.
So, das sind im Grunde, ich sage jetzt mal Meldungen, ja, wo ich aber den realen Hintergrundinformationsgehalt schwierig beurteilen kann. Ja. Sagen wir so, ich habe Kollegen, ich muss natürlich dazu sagen, auch Italien war natürlich in ihrer extremen Phase da. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber die Möglichkeit, noch nicht diese Wirkstoffe bereitzustellen. Und man ist einen anderen Weg in Italien gegangen mit einem 5er-Kombi, der dann möglich war, weil er einfach eine gewisse Verfügbarkeit hatte. Also ein schneller verfügbares Präparat. In diesem Prozess war ich auch mit involviert. Ich wurde auch von diesen Kollegen natürlich mit involviert, um zu sagen, du bist einer der Kenner aus der Szene. Was machen wir denn? Machen wir was falsch? Also insofern, wir haben auch gute Erfolge mit einer anderen Variante gehabt, die weniger gut erforscht war, die aber schneller verfügbar war, wo man einfach versucht hat, in diesem großen Krisenherd Italien wenigstens eine bessere Intervention realisieren zu können. Also insofern, ich bin da breiter aufgestellt, aber ich muss natürlich sagen, wenn ich fokussiere und sage, ich würde das eine eher empfehlen wie das andere, resultiert es nicht daraus, dass ich sage, das andere taugt nicht, um Gottes Willen, ja, nicht falsch verstehen, ja, sondern aus meinen Erfahrungswerten, was ist länger erprobt, was hat möglicherweise eine stärkere Wirkung, ja, und was ist mit entsprechender Qualität wirklich real und rechtlich sauber verfügbar, muss ich dann natürlich meine Konsequenzen draus ziehen.
Lieber Hans, die schwierige Zeit geht mir leider schon wieder vorbei. aber ich möchte noch abschließend sagen, du hast ja diese Wuhan-Lösung, die als Medikament in Wuhan funktioniert hat, die nachgewiesenermaßen gewirkt hat, bei kranken Menschen nach Europa gebracht. Leider wollen die Behörden noch nichts wissen davon.
Damals. Ja, weil es eben kein Fertigprodukt ist. Mhm. Ich darf kein Produkt anfassen, sondern weil es eben eine Interimslösung darstellt, die eben versucht, die rechtlichen Möglichkeiten so weit auszuschöpfen, was darf man, ohne entsprechend eben irgendwo in die Illegalität zu kommen.
Klar, ja.
Das war ja der Grund und da natürlich die Politik in ihrem typischen Verständnis, gibt es ein fertiges Medikament, dann muss ich sagen, nein.
Nicht bei uns.
Nicht bei uns.
In China schon.
Gibt es eine Möglichkeit einer Therapie aufgrund des Wissens von dort, muss ich sagen, ja.
Ja.
Also das, genau. ich darf nicht pauschal sagen, die Politik macht Blödsinn. Nein, die Politik sagt richtig, es gibt im Moment kein fertiges Medikament. Das ist richtig, unterschreibe ich.
Und dieses Lösungssystem, das ist eine Mischung, die jetzt ein Apotheker, welche
richtig.
Apotheker ist das schon?
Das ist die Bahnhofsapotheke in Kempten im Moment. Die hat diese Wirkstoffe, die genau vom selben Hersteller auf vergleichbaren Maschinen hergestellt werden, exklusiv für Europa, eben die auch das Produkt in China selber herstellen darf.
Und da gibt es noch eines für die Prävention, das heißt, das stärkt unser ganzes körperliches Immunsystem.
Es ist ein entsprechendes Aufbau.
Was ich ja sehr wichtig finde, jetzt eigentlich Aufbau zu betreiben, solange Corona wütet, müssen wir doch schauen, dass unser Immunsystem stark ist. Daher auch da wieder die Information, an diese Apotheke zu gelangen und danach zu fragen, sich zu informieren.
Ja.
Und wenn es einen trifft, wäre ja eigentlich dieses Achterpräparat, das heißt, ich glaube CC08, hast du mal gesagt, eigentlich die Lösung, um schnell diese oberen Atemwege wieder zu befreien.
Richtig, um eben virale Erkrankungen oberer Atemwege vernünftig interventionsmäßig behandeln zu können.
Und wenn ich es nie brauche, Gott sei Dank, aber für
sind
jede Grippe kann ich es mal
froh.
Nutzen.
Sind wir vor allem froh und wir wünschen jedem nur beste Gesundheit und hoffentlich braucht es keiner. Aber ich sage, meine Intention war es, wenn es ein Produkt gibt, beziehungsweise eine Lösung gibt im speziellen Fall, dann sollte man natürlich nicht nur die Augen verschließen und sagen, alles, was aus China kommt, ist schlimm, sondern wir sollten auch die Augen offen halten und sagen, wenn wir aus diesem Medizinschatz was lernen können, was ändern können, vielleicht auch modernisieren können, warum tun wir es nicht?
Danke ganz herzlich, lieber Hans, auch für diese wertvolle Aufklärungssendung, diese wunderbare Vorlesung, kann ich fast sagen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin ganz erleichtert, heute solche Informationen von Ihnen zu hören, auch wenn es mich erschreckt, auch wenn es ein bisschen Angst macht. Aber wenigstens habe ich heute gelernt, zu verstehen, warum gewisse Situationen umgesetzt wurden, wie sie umgesetzt wurden, in allen Ländern gleich, mehr oder weniger stark, auch bei uns. Und ich hatte einfach nie eine Antwort. Heute habe ich sie bekommen und das erleichtert mich sehr. Auch zu wissen, dass es ein Lösungssystem gibt, die in Wuhan wunderbar funktioniert haben, dass es heute auch in Europa, in der westlichen Welt erhältlich ist, erleichtert mich ebenfalls. Und daher nochmals ganz herzlichen Dank für deine Riesenarbeit, die du geleistet hast, dies zu ermöglichen, frühzeitig, wie ich hoffe, und dass wir es jetzt noch umsetzen dürfen. So, das war's. Alles Gute Ihnen
Vielen
auch, liebe
Dank.
Zuschauer. Bitte verbreiten Sie auch dieses Video weit. Ich denke, es ist wichtig, dass andere Menschen dieses eben auch sehen dürfen und hören dürfen, was unser Gast hier, der Hans Rausch, uns zu erzählen hat. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.